Zwei Monate nach dem Brand des Lagers in Pueblo Nuevo hatte der Verlag Capistani Konkurs gemacht. Ich versuchte, in einem anderen Verlag Arbeit zu finden, doch der Krieg verschlang alles. 11 Monate nach dem Brand sagten die Ärzte, was sich in einem Krankenhaus tun lasse, sei getan worden, die Zeiten seien schwierig und man brauche das Zimmer. Ich solle ihn doch in ein Sanatorium wie das Heim Santa Lucia einweisen. Doch ich weigerte mich. Im Oktober 1937 nahm ich ihn mit nach Hause. Seit jenem »Lass mich« hatte er kein Wort mehr gesagt. Ich sagte ihm jeden Tag, ich liebe ihn. Er saß in einem Sessel vor dem Fenster, in Wolldecken eingepackt. Ich ernährte ihn mit Fruchtsäften, Toast und Milch, wenn ich welche fand. Täglich las ich ihm 2 Stunden vor, Balzac, Zola, Dickens. Allmählich nahm er wieder zu. Kurz nach unserer Rückkehr nach Hause begann er die Hände und Arme zu bewegen und neigte den Kopf zur Seite. Eines Tages robbte er über den Boden. 1,5 Jahre nach dem Brand erwachte ich einmal mitten in einer Gewitternacht. Jemand hatte sich auf mein Bett gesetzt und strich mir übers Haar. Die Tränen verbergend lächelte ich ihm zu. Er hatte einen meiner Spiegel ausfindig gemacht, obwohl ich sie alle versteckt hatte. Mit krächzender Stimme sagte er, er sei zu einem seiner Romanungeheuer geworden, zu Lion Coubert. Ich wollte ihn küssen, ihm zeigen, dass mich sein Aussehen nicht schreckte, aber er ließ mich nicht. Bald würde er nicht einmal mehr zulassen, dass ich ihn berührte. Täglich gewann er neue Kraft. Er strich in der Wohnung umher, während ich etwas zu essen auftrieb. Mit den Ersparnissen, die Michel hinterlassen hatte, hielten wir uns zwar zunächst über Wasser, aber nach kurzer Zeit musste ich anfangen, Schmuck und alten Krempel zu verkaufen. Als es nicht mehr anders ging, versilberte ich die in Paris erstandene Füllfeder Victor Hugos an den Meistbietenden. Hinter dem Gebäude der Militärregierung fand ich einen Laden, der diese Art Waren annahm. Den Geschäftsführer schien mein feierlicher Schwur nicht sehr zu beeindrucken, der Füller habe Victor Hugo gehört, aber er anerkannte, dass es ein meisterhaftes Stück war und bezahlte mir so viel er konnte. Schließlich waren es Zeiten der Not und des Elends. Als ich Julian sagte, ich hätte sie verkauft, fürchtete ich, er werde zornig werden. Doch er sagte bloß, ich hätte gut daran getan, er habe sie nie wirklich verdient. Eines Tages war ich wie so oft auf Arbeitssuche gegangen und bei meiner Rückkehr war Julian nicht da. Er kam erst am frühen Morgen wieder. Auf meine Frage, wo er gewesen sei, leerte er die Manteltaschen, der Mantel hatte Michel gehört, und legte eine Handvoll Münzen auf den Tisch. Von da an ging er fast jede Nacht aus. In der Dunkelheit, einen Hut auf dem Kopf und in einen Schal gehüllt mit Handschuhen und Mantel, war er ein Schatten unter Schatten. Nie sagte er mir, wohin er ging. Fast immer brachte er Geld oder Schmuckstücke nach Hause. Er schlief vormittags, aufrecht in seinem Sessel sitzend und mit offenen Augen. Einmal fand ich in einer seiner Taschen ein Messer, eine zweischneidige Waffe mit automatischer Springfeder. Die Klinge war mit dunklen Flecken gesprenkelt. In dieser Zeit hörte ich auf der Straße immer wieder Geschichten über einen Menschen, der nachts die Schaufensterscheiben der Buchhandlungen einschlug und Bücher verbrannte. Andere Male schlich sich der merkwürdige Vandale in eine Bibliothek oder in die Schatzkammer eines Sammlers. Immer nahm er 2, 3 Bücher mit und verbrannte sie. Einmal suchte ich ein Antiquariat auf und erkundigte mich, ob auf dem Markt irgendein Buch von Julian Carax zu finden sei. Der Verkäufer sagte, das sei unmöglich, jemand habe sie alle verschwinden lassen. Er habe selbst 2 besessen und sie einem seltsamen Mann mit vermummtem Gesicht verkauft, dessen Stimme kaum zu verstehen gewesen sei. Bis vor kurzem gab es noch einige Exemplare in Privatsammlungen, bei uns und auch in Frankreich, sagte er. Aber viele Sammler stoßen sie inzwischen ab. Sie haben Angst und ich kann es ihnen nicht verdenken. Manchmal verschwand Julian tagelang und dann bald für Wochen. Er ging und kam immer nachts und immer brachte er Geld mit. Nie gab er eine Erklärung ab und wenn er es einmal tat, erzählte er unsinnige Details. Er sagte, er sei in Frankreich gewesen, in Paris, Lyon, Nizza. Gelegentlich kamen Briefe aus Frankreich auf den Namen Lion Coubert, stets von Antiquaren, Sammlern. Jemand hatte ein verloren geglaubtes Exemplar eines von Julian Carax Werken ausfindig gemacht. Dann verschwand Julian mehrere Tage und kam zurück wie ein Wolf, stark nach Rauch und Rache. Während einer seiner Abwesenheiten traf ich im Kreuzgang der Kathedrale auf den Hutmacher Fortuny. Er erinnerte sich noch an mich von dem Besuch her, den ich ihm vor 2 Jahren mit Miquel abgestattet hatte, um ihn nach Julian zu fragen. Er führte mich in einen Winkel und sagte mir vertraulich, er wisse, dass Julian am Leben sei, irgendwo, aber vermutlich sei es ihm aus einem bestimmten Grund, den er nicht erahnen könne, unmöglich, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Das muss irgendwas mit diesem Schuft von Fumero zu tun haben. Ich sagte ihm, ich dächte genauso. Signor Fortuny fragte mich, ob ich eine alte Freundin seines Sohnes sei, was ich bejahte. Er bat mich, von Julian zu erzählen, von dem Mann, zu dem er geworden war. Er selbst kenne ihn nicht, wie er mir traurig gestand. Das Leben hat uns auseinandergerissen, müssen Sie wissen. Er hatte in sämtlichen Buchhandlungen Barcelonas nach Julians Romanen gesucht, hatte sie aber nicht finden können. Jemand hatte ihm erzählt, ein Verrückter klappere die Landkarte nach ihnen ab, um sie zu verbrennen. Fortuny war überzeugt, der Schuldige könne niemand anderes als Fumero sein. Ich widersprach ihm nicht und log das Blaue vom Himmel herunter, aus Mitleid oder aus Verbitterung, ich weiß es nicht. Ich sagte, meiner Meinung nach sei Julian nach Paris zurückgegangen, es gehe ihm gut und ich sei überzeugt, er achte den Hutmacher sehr und werde zu ihm zurückkommen, sobald die Umstände es erlaubten. Es ist dieser Krieg, klagte er, der alles kaputt macht. Bevor wir uns auf Wiedersehen sagten, wollte er mir unbedingt noch einmal seine Adresse und auch die seiner ehemaligen Frau Sophie geben, mit der er nach langen Jahren der Missverständnisse den Kontakt wieder aufgenommen hatte. Sie lebe jetzt in Bogotá mit einem angesehenen Arzt zusammen, leite ihre eigene Musikschule und erkundige sich in ihren Briefen immer nach Julian. Das ist noch das Einzige, was uns verbindet, wissen Sie? Die Erinnerung. Man macht in seinem Leben viele Fehler, Senorita, und merkt es erst, wenn man alt ist. Obwohl ich so viele böse Geschichten über ihn gehört hatte, konnte ich nicht umhin, mit diesem armen Greis Mitleid zu empfinden. Ohne dass Julian etwas davon wusste, besuchte ich ihn oft in seiner Wohnung. Er erwartete mich meistens am Donnerstag und servierte mir Kaffee, Kekse und Süßigkeiten, die er kaum anrührte. Stundenlang erzählte er mir von Julians Kindheit, wie sie zusammen in der Hutmacherei gearbeitet hatten, und zeigte mir Fotos. Er führte mich in Julians Zimmer, das er in makellosem Zustand bewahrte, wie ein Museum, legte mir alte Hefte und unbedeutende Gegenstände vor, die für ihn wie Reliquien eines Lebens waren, das es nie gegeben hatte. An einem solchen Donnerstag begegnete ich auf der Treppe einem Arzt, der eben bei Signor Fortuny gewesen war. Ich fragte ihn nach dem Gesundheitszustand des Hutmachers und er schaute mich argwöhnisch an. Sind Sie eine Angehörige von ihm? Ich sagte, von allem, was der arme Mann habe, komme ich dem wohl am nächsten. Da eröffnete mir der Arzt, Fortuny sei sehr krank und habe höchstens noch ein paar Monate zu leben. Was hat er denn? Ich könnte Ihnen sagen, es ist das Herz, aber was ihn umbringt, ist die Einsamkeit. Erinnerungen sind schlimmer als die Wunden des Krieges. Einmal sagte ich zu Julian, falls er seinen Vater lebend wiedersehen wolle, müsse er sich beeilen. Da stellte sich heraus, dass auch er seinen Vater besucht hatte, ohne dass der es wusste. Aus der Ferne, in der Dämmerung, am anderen Ende des Platzes sitzend, wo er zuschaute, wie der Hutmacher alt wurde. Julian war es lieber, dass der Alte die Erinnerung an seinen Sohn mitnahm, die er damals in seinem Kopf geschmiedet hatte, und nicht die Wirklichkeit, zu der er geworden war. Die Prophezeiungen des Arztes verwirklichten sich rasch. Signor Fortuny erlebte das Kriegsende nicht mehr. Man fand ihn, in seinem Sessel sitzend, wie er alte Fotos von Sophie und Julian anschaute, in einem Meer von Erinnerungen versunken.